Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend hier live aus dem Funkhaus. Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon, Mayada Hadaya. Unsere heutige Sendung heißt Gesellschaftliche Verantwortung und zukunftsorientiertes Handeln, Universitäten und nachhaltige Entwicklung. Mit der Vorstellung eines spannenden Projektes. Im Studio bei mir zu Gast möchte ich gleich sehr herzlich David Steinwender begrüßen. Herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Und ich würde dich gleich bitten, dich ganz kurz vorzustellen. Du bist Netzwerker und bist beim Forum N. Das ist die Initiative der Studierenden, die auch unter dem Uninetz und Allianz Nachhaltige Universitäten etwas tun. Was werden wir heute erfahren?
Genau. Danke für die Einladung, dass ich hier zu Gast sein darf. David Steinwender ist mein Name. Wie du gesagt hast, Netzwerker. Ich bin in sehr vielen Bereichen aktiv, versuche eigentlich immer gute Ideen, gute Menschen zusammenzubringen, die vor allem im Nachhaltigkeitsbereich, das sind alle Themen, vor allem die SDGs, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO, abgedeckt. Versuche mich einerseits im Thema ländliche Entwicklung, wie kann man im ländlichen Raum Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung voranbringen und andererseits an den Universitäten, weil es immer mein Herzenswunsch war, eben vor allem Studierende zu begeistern und zu vernetzen, die etwas an der Welt verändern wollen. Und ich habe in beiden Fällen sehr viele Brücken, also die sogenannte dritte Mission der Universitäten, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, ist mir ein sehr großes Anliegen. Und mit dem Forum N haben wir vor kurzem als Einbindung von Studierenden der Allianz Nachhaltige Universitäten uns quasi gefunden, gebildet und bemühen uns auch in dem Projekt Uninetz, um das es hier heute geht, zu schauen, wie können Studierende auch aktiv daran mitwirken, was Österreich zum Beispiel tun kann, um die SDGs umzusetzen. Uns ist es natürlich auch ein Anliegen, nicht nur Schriftpapiere zu erzeugen, sondern natürlich auch sofort ins Handeln zu kommen. Und ich werde nachher wahrscheinlich noch ein paar Aktivitäten vorstellen, die wir uns so ausgedacht haben, wie wir weiter tun können.
Unbedingt. Bei der ersten Uninetz-Veranstaltung war Welt im Ohr dabei und da diskutierten kluge Köpfe, die heute auch zu Wort kommen. Die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele, sind der Rahmen. Und jetzt hören wir vom Kickoff des Uninetz-Projekts einige Wortmeldungen von Teilnehmerinnen.
Ich bin heute hier für das Kickoff-Treffen zum Uninetz-Projekt Universitäten und nachhaltige Entwicklungsziele.
Zum einen bin ich hier, weil ich die Entwicklung zu den SDGs und die Unterstützung deren Umsetzung für außerordentlich wichtig halte und denke, dass die Universitäten hier auch im gesamten gesellschaftlichen Prozess eine ganz maßgebliche Rolle spielen können. Natürlich das auf der einen Seite aus Sicht der Wissenschaft zu beleuchten, sich gut abzustimmen und auf der anderen Seite auch die Botschaften in die Gesellschaft zu tragen und auch gegenüber der Politik zu vertreten und die Politik zu motivieren, die Umsetzung voranzubringen.
Ja,
Also nicht nur, weil ich im Wissenschafts- und Bildungsministerium arbeite, sondern auch, weil ich Mutter von zwei Kindern bin, ist mir die Bewusstseinsbildung besonders am Herzen. Ich glaube, man muss sehr früh anfangen. Ich glaube, man kann schon ganz kleinen Kindern diesen Wertekontext, den die SDGs uns mitgeben, vermitteln und so, dass dieses Bewusstsein entwickelt wird, dass man das, was notwendig ist, dann auch irgendwann in Handlungen umsetzt, um diese Ziele zu erreichen eben. Selbstverständlich kann jeder seinen Beitrag leisten. Also ich gebe Ihnen jetzt wieder ein Beispiel aus dem Privaten. Mein Sohn geht an eine Schule, die Gender, Soziales und Umwelt als ihren Schwerpunkt haben und ist dort auch sozusagen von den Pädagoginnen mit den SDGs nicht nur konfrontiert worden, sondern hat sich auch damit intensiv beschäftigt und ist dann nach Hause gekommen und hat gesagt, unsere nächste quasi Reise darf nicht mehr mit dem Flugzeug stattfinden. Unser Fußabdruck ist schon groß genug und wir sind mit dem Zug zu unserem nächsten Urlaub angereist.
Meine Vorstellung ist, dass praktisch jeder, der eine akademische Ausbildung absolviert hat, eigentlich mit diesen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sich auseinandergesetzt haben muss und auch mit diesen Lösungsansätzen in Richtung nachhaltiger Entwicklung sich auseinandergesetzt haben muss. Man muss ja davon ausgehen, dass viele von den Leuten, die an Universitäten heute sind, später Entscheidungsträger sind. Und es ist eine Katastrophe, wenn die Entscheidungsträger von morgen keine Ahnung haben. Also von daher glaube ich, wäre es ganz elementar, dass sowas zentral an den Universitäten ein bisschen stärker verankert wird. Damit das vernünftig praktiziert werden kann, glaube ich, braucht es eine Wertediskussion an den Universitäten. Das heißt aber, dass es dann auch durchaus in der Forschung stärker integriert werden muss. Dazu braucht es aber nicht nur inneruniversitäre Entscheidungen, sondern es braucht auch mehr auf der forschungspolitischen und Forschungsförderungsebene entsprechende Entscheidungen. Die SDGs haben die Chance, ein Strukturelement für politische Entscheidungen zu sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz entscheidend sein wird, dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern dass das auch wirklich real gelebt wird. Davon ist derzeit natürlich nicht viel zu erkennen. Ich glaube, in der heutigen Zeit, oder das ist meiner Meinung nach ist das so eines der zentralen Kennzeichen des Anthropozäns, das ist praktisch dieses ständige Ineinandergreifen der unterschiedlichen Maßstabsebenen, also von der lokalen auf die globale und auch wieder runter. Und wenn man sich den Klimawandel anschaut, oder, dann ist es letztendlich so, dass die lokalen Handlungen von 7,5 Milliarden Menschen auf die globale Ebene hochprojiziert den Klimawandel auslösen. Und dieser Klimawandel wird dann wieder runterprojiziert und hat in unterschiedlichen Regionen lokal unterschiedliche Auswirkungen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mit den SDGs auseinandersetzen, das, was wir wirklich konkret tun, sehr stark lokal verortet sein. Aber wir müssen immer die globale Ebene im Hinterkopf haben. Können wir uns eine nachhaltige, heile Welt im Kleinen schaffen und die Welt außen vollkommen unbeachtet lassen nach dem Motto, ja, Hauptsache wir sind nachhaltig. Genauso wie diese Raummaßstäbe müssen wir auch den Zeitsprung heute und morgen, also diese intergenerationelle Dimension im Auge haben. Was ganz schwierig ist, weil es damit komplex wird.
Beim SDG 10 engagiert, das ist Ungleichheit und da ist natürlich der Nord-Süd-Aspekt zentral, ganz, ganz wichtig. Wir diskutieren hier, aber auch schon in den vorbereitenden Workshops ganz, ganz viel um Verteilung und Verteilungsgerechtigkeit. Also da geht es um Umweltgerechtigkeit, um die ungleiche Verteilung von Umweltgefahren, um ökologischen ungleichen Tausch, aber auch in einer sozialwissenschaftlichen Perspektive ist hier angesprochen beispielsweise Staatsbürgerschaft, Migration, die Staatsbürgerschaft, die Lebenschancen auf dieser Welt ungleich verteilt. Also das Globale im Lokalen und umgekehrt ist hier ständig eigentlich Thema. Und wir nennen das hier Interaktionen und Spillovers. Das hat man in der Ökologie stärker präsent. Man kann es messen. Es gibt Konzepte dafür, in der Sozialwissenschaft weniger stark. Aber auch hier sind wir gefordert, auf diese globalen Herausforderungen, die sich lokal manifestieren, zu antworten. Und das diskutieren wir hier und machen wir hier auch. Ich denke, womit wir hier konfrontiert sind, ist, dass wir genau wissen, dass sich ganz viel ändern muss. dass der Break-Even-Point in verschiedensten Dimensionen erreicht ist. Das Problem ist, und das ist auch heute hier angesprochen worden bei der Keynote, das Wissen ist da, aber man hat die Vorstellung nicht, wie brisant es eigentlich ist. Also das Wissen führt nicht automatisch zur Veränderung, die nötig wäre. Und das ist ein Problem natürlich, das wir bearbeiten müssen. Und ein wichtiger Teil dieses Prozesses zielt auch darauf, Bewusstmachung, und zwar inneruniversitär, aber vor allem eben auch außerhalb. Und ein wichtiger Aspekt ist, und der ist ja auch in den SDGs angelegt, ist sozusagen auch die mitzunehmen, die zurückgelassen werden, die normalerweise nicht erreicht werden.
An der BOKU haben wir uns einige Wissenschaftler schon seit Bestehen der SDGs darüber Gedanken gemacht, was können Universitäten dazu beitragen, was kann im Speziellen das CDR dazu beitragen, aber auch andere Institute. CDR ist das Center for Development Research. Dazu habe ich auch schon Vorlesungen adaptiert und so angepasst, dass auch die SDGs zentral ein Thema sind. Und da haben wir uns verschiedene SDGs herausgesucht und dann geschaut, wie diese SDGs untereinander Interaktionen bilden, wie es Zusammenhänge gibt, wie es Wechselwirkungen gibt. Vor allem zum SDG 2, kein Hunger, Zero Hunger. Es beschäftigt sich mit nachhaltiger Landwirtschaft und vor allem mit Ernährungssicherheit nicht nur hier in Österreich, sondern vor allem auch auf die Auswirkungen auf den globalen Süden. Was können wir dazu beitragen? Wie können wir die Situation im Süden verbessern? Das Feld dieses SDG 2, kein Hunger, das ja sehr eng mit dem SDG 1 eigentlich auch verknüpft ist, keine Armut, wo wir uns auch versuchen einzubringen und die Mitarbeit zu stärken, aber auch in dem SDG 17, das quasi Kooperationen und internationale Kooperationen bildet, wo wir uns auch verstärkt quasi mit einbringen, um die Bedeutung dieses SDG 2 noch besser hervorheben zu können. Und was muss man dort mit bedenken, den Hunger zu beenden? Das ist ein Ziel. Hier bei uns im globalen Norden diskutiert man eher mehr Krankheiten, die durch Fehlernährung passieren, also Adipositas, Übergewicht und so weiter. Das heißt, das bezieht sich mehr auf die Lebensqualität und den Lebensstil. Im globalen Süden geht es wirklich darum, die Lebensgrundlage zu erhalten. Und Ernährungssicherheit, vor allem im globalen Süden, bedeutet auch die Landwirtschaft nachhaltig resilient zu machen. Resilient ist ein Begriff, der aus der Ökologie kommt. Das heißt, man soll Ökosysteme so stabil ausstatten, so zu buffern, damit sie eben bei äußeren Einflüssen möglichst stabil bleiben. Das wäre das eine, diese Resilienz zu stärken. Jetzt nicht nur selbst im Bereich der Ökologie, in der Pflanzendiversität, in der Diversität von Nutztieren, wie es hier auch gefordert wird, aber vor allem auch in der Agrarökonomie. Das heißt, das hat einen wesentlichen Schwerpunkt, Handelsstrukturen zu verbessern, Ungleichheiten im Handel, ja, Spekulationen mit Lebensmitteln und so weiter, vor allem im globalen Süden zu beenden und daraus folgend eine bessere Agrarpolitik einzufordern. Aber ich glaube, es wird dann gelingen, auch die Mittel zu steigern, vor allem für Entwicklungen, für Förderungen der Entwicklungsforschung im globalen Süden, wenn wir es schaffen, gemeinsam interdisziplinär und transdisziplinär mit anderen Universitäten.
Gemeinsam die Welt verändern über Kooperationen, Querdenken und die Umsetzung der SDGs. Wir haben jetzt hier in den Wortmeldungen einige Kolleginnen und Kollegen, einige Personen aus Universitäten, die auch mit beim Projekt Uninetz arbeiten und die SDGs an ihren Universitäten auf die eine und andere Weise umsetzen möchten, bereits umsetzen. David Steinwender, wie ist es bei den Studentinnen und Studenten beim Forum N?
Wir sind eigentlich mitten dabei, die SDGs in verschiedensten Formen umzusetzen. Es ist natürlich eine Herausforderung, weil das sehr globale Ziele eigentlich sind und die einerseits natürlich auf den nationalen, aber auch auf den lokalen Kontext eigentlich heruntergebrochen werden. müssen. Aber grundsätzlich versuchen wir eben diese Vernetztheit auch ein bisschen sehr stark aufzugreifen. Und ich beziehe mich ja auch in meiner persönlichen Arbeit sehr stark auf ein Konzept aus der Transition Town Bewegung, den Transition Universities. Es ist ja vielfach auch angesprochen worden, dass es Bewusstseinsbildung braucht, aber ich sage mal, Bewusstseinsbildung ist nicht genug, sondern es braucht eigentlich einen tiefer gehenden Kulturwandel in unserer Gesellschaft und auch eben diesen Dialog, der ja angesprochen worden ist, zwischen den Universitäten, zwischen Praxisakteuren. Und ich habe ja selber mit einer anderen Akteurskonstellation vor gut einem Jahr auf der BOKU ein Symposium gemacht zu den SDGs, wo wir gesagt haben, nicht die Welt verändern, weil das tun wir ja tagtäglich, sondern wir müssen auch lernen, wie wir sie richtig verändern. Gerade als Studierende lernen wir auf der Universität viele Inhalte. Oft ist es ja auch sehr theoretisch. Aber gleichzeitig wollen wir auch ja praktisch irgendwas tun. Und da kann man, eben weil es ja auch angesprochen wird, mit jeder kleinen Handlung am Tag und die auch irgendwie oft ermöglicht werden muss, weil oft sind sie ja nicht Ressourcen, mag es ein Unigarten sein. Also auf der Uni Graz haben wir mit dem offenen Lernraum Atemsgarten versucht, irgendwie so dieses akademische Wissen versucht, irgendwie mit dem praktischen Wissen zu verknüpfen, dass man sich auch einmal wirklich die Hände dreckig machen kann. Es ist ja so wichtig, wie der Mensch lernt. Oder ich glaube, ein wertvoller Punkt ist, dass wenn man zum Beispiel auf einer Universität ist, da gibt es oft immer verschiedenste Zusammenschlüsse von einzelnen Studierenden und Gruppen, wieder in Graz, wir haben EUCOS, wir haben eine Students Association for Sustainability, wir haben die ÖH und da ist es wichtig, einfach auch zusammenzuarbeiten, damit man einfach die Aktivitäten auch ein bisschen koordiniert. Und was ganz, ganz wichtig ist und wertvoll, sind Räume. Also einfach, dass auch die Universitäten für Studierende Räume bereitstellt. Und da haben wir mit dem Schubertnest zum Beispiel auch in Graz einen Initiativenraum, wo man auch Projekte entwickeln kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nicht nur auf dieses Mantra der technologischen Innovationen zu fokussieren, sondern einfach, wie können wir einfach Dinge anders machen? Soziale Innovation. Es ist oft schon mehr wert, dass wir nicht nur Autos effizienter zu machen, als wenn man sich einfach Fahrgemeinschaften bildet oder auf andere Verkehrsmittel umsteigt. Und das ist eigentlich ein Punkt, der so von unten kommt und vielleicht, wenn man schon lange in Universitäten oder wo auch immer ist, dann hat man schon gewisse Schemata, wie man agiert und publiziert vielleicht nur noch in die akademische Welt. Und da ist es ganz gut, wenn Studierende ein bisschen noch aufbegehren und einfach neue Visionen, neue Ansätze reinbringen. Die hängen sehr stark einfach damit zusammen, dass man auch unkonventionelle Ideen, du hast ja selber auch angesprochen, dieses Querdenken, dieses Quermachen. Also wichtig ist auch, Machen zu ermöglichen und das auch zu erlauben, diese Nischen, die eigentlich noch eine Gesellschaft verändern. Und jene Akteure, die das tun, die brauchen auch diese Unterstützung.
Im Folgenden ist Markus Vogt, der ist Sozialethiker und Professor für christliche Soziallehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zu hören. Er fragt in seiner Rede nach der Rolle der Wissenschaft und kritisiert, dass diese nicht auf ihre spezifische Kompetenz fokussiert. Die Kompetenz der Wissenschaft, meint er, sei auf Erkenntnis, Wahrheitssuche, Exzellenz ausgerichtet. Das heißt, wir heben jetzt nochmal unser Gespräch von der Praxis und von unten ein bisschen ja hinauf in die Welt der Wissenschaft und hören, was Markus Vogt zu dieser Diskussion, auch zu den SDGs, zum Tun und wie tun, sagt.
Aber ich glaube, wenn wir eins und eins zusammenzählen, die Chance, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, die Chance auch das 2-Grad-Ziel zu erreichen, ist sehr fragil geworden. Wenn wir schauen, die Erdsystemforschung, also das Ziel der Resilienz in den Möglichkeitsraum von a safe and just space für menschliche Operationen zu bleiben, da sind es viele Schwellen, die wir bereits überschreiten. Technisch hätten wir die Möglichkeit, politisch haben wir die Beschlüsse, aber wer wach schaut, wie denn tatsächlich die Politik weltweit geschieht. Die Institutionen globaler Verantwortung sind geschwächt. Wir haben eine Renationalisierung. Die Bereitschaft, das wirklich ernst zu nehmen, die erodiert. Die Weichen sind ganz anders gestellt auf den Rückwärtsgang. Und das, glaube ich, hat eine Konsequenz, dass wir uns umstellen müssen. Im Grunde eher, wie es Ugo Bardi formuliert, wie wir mit zunehmend zu erwartenden Kollapsphänomenen umgehen. 70 Jahre ruhige, stabile, friedliche Entwicklung, Wohlstandsentwicklung, das ist nicht weiter zu erwarten. Aber ich glaube schon, eine realistische Analyse ist wichtig. Wir sind im Erwartungsraum der Tipping Points in anderen Regionen deutlicher. Die werden auch bei uns kommen. Und wir müssen zugestehen, wir verdrängen immer noch erheblich. Wir sind in Deutschland, in Österreich ähnlich, eine Externalisierungsgesellschaft. Ein imperialer Lebensstil, 2/3 sind ausgelagert des Naturverbrauchs. Wir werden besser in dem, was wir messen, aber teilweise sind die Erfolge auch darin, dass wir eben einen Teil ausblenden und anderswohin verlagern. Das muss kein Grund sein, deshalb pessimistisch zu sein, aber quasi wir sind mittendrin in Umbrüchen und ich glaube, es gibt auch gelungenes Leben mitten in Umbrüchen und nicht in dem Wohlstand. Und es wird groß verkündet, wir haben eine neue erdgeschichtliche Epoche. Das heißt, die letzten 11.500 Jahre, in denen sich der Homo sapiens entwickelt hat, sind definitiv danach vorbei. Es muss ja noch endgültig bestätigt werden. Wenn wir genau hinschauen, ist es eigentlich eine Katastrophenbotschaft. Der einzig bekannte Zustand des Erdsystems, in dem sich der Mensch bisher entwickelt hat, der ist nach dieser Analyse vorbei. Der ist destabilisiert. Willkommen im Anthropozän, die Verantwortung für die Zukunft der Erde. Aber im Grunde ist das die Illusion, was da versprochen wird, dass wir in erdgeschichtlichen Zeiten fähig werden, das Erdsystem zu managen. Und das glaube ich als Grundimpuls. Ich glaube, dass wir sowas brauchen wie Demut, wie Bescheidenheit, Begrenzung dessen, was wir tun können. Wir brauchen eine aktive Rolle der Wissenschaft in Bezug auf gesellschaftliche Transformation, weil wir in einer Wissensgesellschaft leben, die so wissensintensiv ist in Bezug auf Klimawandel, aber auch die Lösungen dazu, dass es völlig undenkbar ist, dass unsere Gesellschaft ohne Wissenschaft und die daraus abgeleitete auch Technikentwicklung die hinreichende Lösungen finden kann. Das heißt, unsere Gesellschaft ist auf Gedeih und Verderb angewiesen auf eine aktive Rolle der Wissenschaft, der Bündelung des Wissens, der Kommunikation des Wissens, das gegenwärtig auch in natürlich der immer höheren Spezialisierung zerfällt und damit nicht mehr praktisch ist. Ethik hat was auch zu tun damit, dass ich eben quasi eine Vorstellung des Ganzen habe und dann abwägen kann, während in der Fachidiot, der immer mehr über immer weniger weiß, der repräsentative Typus gegenwärtiger Wissenschaft ist. Und das führt zu einer Ausgrenzung der Fähigkeit zur Urteilsbildung, weil Urteilsbildung immer mit dem Überblick des Ganzen zu tun hat. Ich kann nicht quasi, wenn ich nur einen Teil kenne und sage, ich kenne nur einen Teil und das andere interessiert mich nicht, dann kann ich kein ausgewogenes Urteil, was zu tun ist, bilden. Aber ich glaube, das ist der Kern, warum die Nachhaltigkeitswissenschaft bisher randständig eher ist, weil wir uns nicht hinreichend mit den ethisch-wissenschaftstheoretischen Kernproblemen dabei auseinandersetzen. Die SDGs versprechen eigentlich allen alles. Armutsüberwindung, keine Armut mehr, ökologische Nachhaltigkeit, interne Konflikte zwischen den verschiedenen Zielen sind dort nicht gelöst, müssen auch nicht. Eine politische Konferenz kann das nicht machen. Aber mein Punkt ist, ich glaube, die Sustainable Development Goals sind noch kein kohärentes Konzept für Universitäten und Forschungsprogramme. Das zu übersetzen in ein kohärentes Problem erfordert eine Reflexion über die inhärenten Zielkonflikte, über die Ebenen, über die Verantwortlichkeiten. Quasi, das ist eine andere Kategorie und das, glaube ich, das muss geleistet werden, wenn der Term Nachhaltigkeitswissenschaft einen Sinn haben soll. Und die SDGs sind sowas wie die Rückkehr der Utopie im postutopischen Zeitalter. Eigentlich haben wir die Utopien verloren, die großen Erzählungen. Wir haben im 20. Jahrhundert negative Erfahrungen gemacht, ja, mit den großen Versprechungen von klassenloser Gesellschaft, von tausendjährigen Reich und anderen Dingen. Der Weg zur Hölle ist in der Regel mit guten Vorsätzen gepflastert und es gibt eine berechtigte Ernüchterung gegenüber den großen Versprechungen. Das soll nicht resignativ sein, aber wie wir damit umgehen, dass wir sagen, quasi große Worte sind manchmal eher eine Ablenkung, wir müssen im Kleinen anfangen, aber quasi wie das genau ausgehandelt wird, wie man gewissermaßen ohne diese Art von Utopien trotzdem einen Zukunftsoptimismus haben kann, finde ich ein super spannendes politiktheoretisches Problem. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, in die Richtung müssen wir die SDGs auch weiterdenken, um nicht mit vollmundigen Versprechen im Grunde uns etwas zu erhoffen, was dann wenig realistisch ist. Aber Haber, mit dem ich viel zusammen mache, der meinte, im Namen der SDGs, in denen auch Armutsbekämpfung jetzt so ein bisschen die Dominanz gewonnen hat, verbreiten wir letztendlich das westliche Wohlstandsmodell nach dem Modell wie im Westen so auf Erden als Heilsversprechen und merken gar nicht, dass da Erwartung doch fixiert ist auf unsere Art von fossilintensiver Wohlstand. Wir verbreiten das weltweit und das wird nicht funktionieren. Der Raum der Erde reicht nicht. Aber wir haben auch kein moralisches Recht in anderen zu sagen, ja, tut uns leid, wir haben uns entwickelt, für euch ist jetzt kein Platz mehr. Also das Dilemma ist nicht richtig aufgelöst. Nachhaltigkeitswissenschaft bedeutet im Grunde Ambiguitätstoleranz, die verschiedenen Rollenerwartungen der Universitäten. Ja, für Exzellenz ausbilden, Drittmittel bringen, extrem viele Erwartungen. Wir reden viel von der Autonomie der Hochschulen, haben aber oft eine Scheinautonomie, weil das bedeutet, sie müssen über Drittmittel, was weiß ich, die TU mehr als die Hälfte erlangen, hauptsächlich aus der Wirtschaft, führt zu neuen Abhängigkeiten. Das heißt, es sind unterschiedliche Abhängigkeiten, die müssen ausbalanciert sein, aber die Universitäten dürfen nicht nur Ausbildungsinstitute sein in Bologna, sondern sie müssen quasi selbst Institutionen sein der Reflexion der Gesellschaft, das heißt Bildungsinstitutionen, nicht nur Ausbildung. Und das wäre Exzellenz der Verantwortung. Das heißt, das Missverständnis auch von Strohschneider ist, glaube ich, dass er sagt, Nachhaltigkeit sei das von außen vorgegebene Ziel. Dabei ist Nachhaltigkeit, und wenn man die Sustainable Development Ziele entsprechend interpretiert, ist ein Suchraum, in dem jede Disziplin, jede Gesellschaft für sich selber die Balance zwischen den heterogenen Zielen finden muss. Das heißt, es ist nicht der Ersatz für Moral, sondern es ist gewissermaßen die Aufforderung, diese großen Herausforderungen auf die je eigene methodisch disziplinierte Weise der unterschiedlichen Fächer auch zu reflektieren. Insofern ist Autonomie die Sicherung der Freiheit. Sie könnten das nochmal anwenden. Auf dem Zug hierher habe ich gelesen, das ist jetzt gerade neu herausgegebene Schrift von Hannah Arendt, die Freiheit, frei zu sein. Sie könnten das anwenden auf Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit als Freiheit. Amartya Sen hat Development als Freiheit. Nachhaltigkeit bedeutet ein Raum der Verantwortung, der Ziele zu definieren, und Freiheit besteht in der Selbstverpflichtung auf die Ziele. Ich hätte auch in Bezug auf Verantwortung die These, Freiheit ist nicht die Voraussetzung von Verantwortung. Ich muss erst frei sein und dann nehme ich Verantwortung wahr, sondern die Praxis wahrgenommener Verantwortung ist der Entstehungskontext, in dem erst Freiheit als Konsequenz entsteht. Und so ähnlich ist gewissermaßen die Praxis der Nachhaltigkeit, ist der Raum, in dem die Freiheit und Autonomie der Wissenschaft überhaupt erst entsteht.
Die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln fordert die Universitäten heraus, neue Formen von Bildung und gesellschaftliche Kommunikation zu entwickeln. David, wie ist es bei den Studierenden? Womit sind sie konfrontiert und welche Herausforderungen gibt es?
Wie ich auf der Universität angefangen habe, habe ich gedacht, okay, Universität ist kritischer Diskurs und diverse Dinge und im Endeffekt ist es ein Abhandeln, ein sehr verschultes System. Und ich denke mir, wir als Studierenden wollen ja eigentlich handlungswirksamer werden. Also der Klimawandel wartet ja nicht, bis unser Studium fertig ist, sondern wie ich eben vorher gemeint habe, wir brauchen diesen wissenschaftlichen Input, aber wir brauchen auch diese Befähigung, wirklich direkt aktiv zu werden und nicht nur das Ganze in uns aufzusaugen und nicht wissen, was machen wir damit. Und ich habe schon sehr viele Dinge erlebt, wo ich mit anderen auf anderen Universitäten war, Studierende getroffen habe. Und dann haben wir gesagt, machen wir einen Studierendenaustausch, zum Beispiel zwischen Umweltsystemwissenschaften Uni Graz, Umwelt- und Bioressourcenmanagement der BOKU und Social Ecological Economics and Policy von der WU. Und das sind solche bereichernden Elemente. Oder seit Jahren organisieren wir die Öko-Projektwerkstatt, die heuer auch wieder im Mitte April stattfinden wird, wo man einfach zusammenkommen kann, wo man verschiedene Aspekte einfach sich austauscht, wie kann man auch im eigenen Leben, also der Bezug zum eigenen Leben ist, glaube ich, ganz wichtig, um diesen Kulturwandel auch zu erzeugen. Und das, finde ich, wird auf den Universitäten viel zu wenig gelehrt. Deswegen habe ich ja vorher auch sehr stark diese Reallabore, diese Experimentierräume, wo man nicht nur theoretisch lernt, sondern auch praktisch Dinge umsetzt. Und ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt um diese Third Mission, wie es so schön heißt. Also nicht nur dieses geschlossene System auf der Universität, sondern raus in die Gesellschaft einerseits und nicht ihnen sagen, so müsst ihr es machen, sondern auch diese Impulse aufgreifen oder auch die Bedürfnisse. Ich glaube, es wird sehr viel an den realen Problemen von den normalen Menschen vorbeigeforscht. Und wenn ein Projekt aus ist in der Wissenschaft, dann wird vielleicht in die akademische Community publiziert, aber was ist der Mehrwert nachher für mich als Akteur, der vielleicht wirklich auch was in den Nachhaltigkeitswissenschaften, wie es auch erwähnt wurde, was kann ich damit machen? Also diese Dissemination, dieser Dialog braucht viel mehr Transdisziplinität, viel mehr transformatives Lernen, um jetzt noch ein paar Schlagworte reinzubringen. Und ich glaube, das ist auch für uns eine wichtige Voraussetzung für die Mitarbeiter auch in Uninetz. Also wir wollen einfach nicht nur Bachelor-Masterarbeiten zu dem Projekt haben, sondern wir wollen auch Projekte lancieren, die von Kunst und Kultur mit den Kunstunis und diversen anderen halt auch was auf Nachhaltigkeitstagen was machen. Studentische Lehre, da gibt es so viele Beispiele, die wir irgendwie lancieren möchten, um quasi nicht nur reden, sondern tun.
Sehr gutes Stichwort. Wir werden jetzt gleich weiterhin zwar reden, aber sehr konkret, du hast schon einiges gesagt, das jetzt noch einmal von Helga Kromp-Kolb aufgegriffen und zusammengefasst wird im Interview. Sie ist am Institut für Meteorologie, am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit. Sie ist Klimaforscherin und wurde vergangenes Jahr auch mit dem Green Brand Austria als Persönlichkeit ausgezeichnet. Frau Professorin Doktorin Kromp-Kolb, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns Rede und Antwort zu stehen in Bezug auf Klimawandel, aber auch auf Bildung für nachhaltige Entwicklung, beziehungsweise jetzt auch im Kontext des Uninetz-Projekts. Und Sie sind Initiatorin dieses Projekts mit anderen gemeinsam. Stimmt das?
Ja. Also auch mir herzlichen Dank für die Einladung. Ja, das Uninetz-Projekt ist ein Herzensprojekt eigentlich. Und wir haben das zunächst einmal zu zweit konzipiert, aber es ist natürlich gewachsen und je mehr Leute dabei waren, desto reichhaltiger und desto umfassender wurde es. Und ich glaube, es ist jetzt sehr schön aufgesetzt und wird sich sicher noch weiterentwickeln im Laufe der 3 Jahre.
Es hat eine längere Vorlaufzeit gehabt. Es ist auch unter dem Dach der Allianz Nachhaltige Universitäten und das hat auch einige Jahre bereits Vorlaufarbeit geleistet aus der BOKU, kann man das so sagen, oder ist es?
Naja, es gibt halt wie immer so ein paar, die am Anfang treiben, aber wenn dann eine Gruppe beisammen ist und wenn das so wie bei der Allianz funktioniert, dass da lauter Menschen beisammen sind, die wirklich etwas erreichen wollen und die halt gute Ideen haben, was sie an ihrer Uni machen können und die gerne teilen, auch bevor es noch umgesetzt ist und andere das aufnehmen können, dann entsteht da eine Dynamik und die ist einfach sehr schön zu sehen. Manches macht man gemeinsam, manches machen Einzelne allein und andere machen es vielleicht ein Jahr später nach. Und da ist keine Rivalität in dem Sinn, da ist kein Neid, sondern da ist einfach, wir haben ein gemeinsames Ziel, die Universitäten nachhaltiger zu machen und über die Universitäten natürlich die Gesellschaft nachhaltiger zu machen und das verfolgen wir gemeinsam und da gibt es nicht sozusagen Wettbewerb oder ja eben Neid, sondern da ist wirklich Kooperation und das finde ich einfach sehr schön.
Ich habe ja schon öfter die Gelegenheit gehabt, mit Ihnen zu sprechen. Sie waren auch einige Male schon für Welt im Ohr im Interview und ich habe Sie öfter gefragt, auch wohin die Reise gehen soll. Jetzt sind diese SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele, eine sehr gute Gelegenheit und bieten einen guten Rahmen für die trans- und interdisziplinäre Zusammenarbeit österreichweit. Die Ziele wurden definiert und unter anderem soll eben ein Optionenkatalog mit Empfehlungen an die Politik gehen. Jetzt fragen sich einige Kritikerinnen, mit denen ich auch ein bisschen geredet habe, machen Sie die Arbeit der Politiker und Politikerinnen?
Nein, die machen wir nicht. Was wir machen, ist, dass wir aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Und zwar unbeeinflusst davon, was da die Interessenslagen sind. Und das ist ja etwas, von dem sich die Politik viel schwerer freimachen kann. Und die Wissenschaft hat einfach einen viel breiteren Blick, hat auch relativ gute Kontakte ins Ausland. Also die Wissenschaft hat die Möglichkeit, losgelöst von diesen Einengungen des politischen Alltages einfach Optionen aufzuzeigen. Und wir hoffen, dass wir auch durch Kombination von Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen sozusagen Pakete anbieten könnten, wo wir sagen, das Paket als Ganzes bringt uns in all diesen Bereichen weiter. Und da ist dann sozusagen für jeden was drinnen, sodass man auch dort, wo bei der einzelnen Maßnahme vielleicht der Widerstand groß wäre, aber im Paket auch so viel Positives ist, dass es eben dann diese Nachteile, die es zweifellos immer für gewisse Interessensgruppen geben wird, dass die dann akzeptabel erscheinen. Und ich glaube, das ist eines der Probleme unserer Politik, dass sie sehr sektoral denkt, wobei es aber auch für die Universitäten eine Herausforderung ist, weil auch die Universitäten sektoral denken. Zwar nicht in demselben Sinn sektoral, aber disziplinär doch immer noch sehr stark denken. Und da ist die Herausforderung, dass wir es tatsächlich zustande bringen, dass wir miteinander disziplinenübergreifend und damit auch SDG-übergreifend Lösungsvorschläge anbieten. Aber wir machen keine Roadmap, keinen Strategieplan, sondern wir wollen eine Vielfalt von Möglichkeiten anbieten, wo sich die Politik dann heraussuchen kann, wo sie sagt, ja, das scheint uns ein gangbarer Weg oder da werden die Widerstände trotzdem zu groß sein oder das entspricht nicht unserer Ideologie oder was immer. Aber sie soll es halt dann erklären, warum sie etwas macht und warum sie was anderes nicht macht.
Ja, dann greife ich gleich das Stichwort Widerstand auf und frage nach der Rolle der Universitäten, beziehungsweise wie kritisch dürfen und können und werden die Universitäten in diesem Rahmen sein und dürfen sie sein, wenn sie auch sehr abhängig sind von der Politik, von Forschungsförderungen etc. Hier gibt es ja wirklich eine große Diskrepanz zwischen tatsächlich frei handeln dürfen.
Ja, ich glaube, dass das gerade im Uninetz-Projekt und im Zusammenwirken von 15 Universitäten einen Freiraum schafft, den man vielleicht in den einzelnen Disziplinen mit einem einzelnen konkreten Projekt nicht hat. Denn letzten Endes wird man nicht wissen, von wem kam welcher Vorschlag. Und es ist ja eigentlich auch keine Bedrohung für die Politik, weil es geht ja nicht darum, dass wir dort die Politik kritisieren, sondern dass wir einen Optionenraum eröffnen. Und das ist im Grunde genommen, da kann man sagen, ich will keinen, ich will mich rein ideologisch orientieren, das mag sein, aber es ist sehr schwer, das überhaupt zu verbieten. Und dass da natürlich Optionen dabei sind, die dem einen ideologisch passen und dem anderen nicht, das wird schon stimmen. Aber es wird nicht die einzige Option sein. Es wird immer mehrere Optionen geben und auch mehrere Ebenen, auf denen man Maßnahmen setzen kann. Und ich glaube, dass es in dem Sinn nicht so ein Problem wird, weil es in dem Sinn kein wirklicher Angriff auf die Politik ist, sondern es ist eigentlich ein Angebot an die Politik. Und es ist ein Angebot, das von 15 Universitäten gemeinsam gemacht wird. Und da ist, glaube ich, die Gefahr, dass jetzt eine einzelne Universität bestraft wird dafür, dass da ein Vorschlag drinnen ist, der nicht genehm ist, das halte ich eigentlich nicht für relevant.
Gut, ich frage vielleicht noch andersrum bezüglich der Rolle der Wissenschaft im Allgemeinen und auch jetzt in dieser Formation Allianz Nachhaltige Universitäten. Wie politisch darf denn Wissenschaft sein? Darf sie politisch sein? Es gibt ja genug zu kritisieren, nicht nur an unserer Regierung aktuell, sondern auch weltweit.
Also wenn man das Wort politisch in dem Sinn versteht, wie es eigentlich zu verstehen ist, sehr breit, dann ist Wissenschaft per se politisch. Allein die Frage, was beforsche ich, wie beforsche ich es, das sind letztlich nicht parteipolitische, aber politische Entscheidungen in dem Sinn, dass sie Relevanz haben für die Gesellschaft und dass sie auch motiviert sind durch die Zustände in der Gesellschaft. Und in dem Sinn kann Universität gar nicht anders sein als politisch. Die Frage ist nur, ob man sich dazu bekennt und ob man das auch sichtbar macht. Ich meine, ganz krass ist es bei der Ökonomie. Die Ökonomie, die ja auf ganz grundlegenden Annahmen beruht, die durchaus in Frage gestellt werden können und Gott sei Dank zunehmend in Frage gestellt werden, die aber kaum je vermittelt werden. Nicht, dass man sagt, ja, das Modell ergibt dies oder jenes, aber Modelle beruhen immer auf Konzepten, auf Annahmen, auf Theorien, wie die Welt funktioniert. Das gilt in der Naturwissenschaft genauso wie in der Ökonomie. In der Ökonomie ist es halt krass, weil die Überprüfung nicht so zur Selbstverständlichkeit gehört wie in der Naturwissenschaft und ein paar andere Gründe auch noch. Und sozusagen, dass ein Modell ein Ergebnis bringt, ist schön und gut, aber wenn man nicht hinterfragt, warum es das bringt und was eigentlich drinsteckt in dem Modell und dass eigentlich nichts anderes rauskommt, wie das, was vorne drinsteckt, das muss in viel größerem Maße in der Wissenschaft auch transparent gemacht werden. Ich meine, es ist, selbst in der Naturwissenschaft ist es so. Also, wenn ich jetzt aus dem eigenen Fachbereich rede, ich kann natürlich mit Modellen berechnen, wie ändert sich das Kleinklima in der Stadt. Aber ich muss wissen, welche Größen sind in dem Modell berücksichtigt und welche nicht. Und es gibt kein Modell, das alles berücksichtigt und alles in einer perfekten Form berücksichtigt. Das heißt, da steckt immer was drinnen, was typischerweise nicht kommuniziert wird. Zum Teil, was zu aufwendig ist, das jedes Mal alles dazu zu sagen, aber zumindest innerhalb der Universität und zumindest bei der Erzeugung von Berichten müsste das ein wesentlicher Teil sein.
Eine Frage noch zur Rolle der Wissenschaft und zur Nützlichkeit für die Gesellschaft. Dieses Responsible Research Innovation und die Third Mission, die die Universitäten zunehmend mehr anbieten für den Wandel in der Gesellschaft, um den es auch bei der Agenda 2030 geht. Ist das aus Ihrer Sicht Rolle der Wissenschaft, hier für die Gesellschaft Forschung zu betreiben?
Ja, das glaube ich schon. Die Schwierigkeit liegt darin, dass gerade im deutschsprachigen Raum wir ja wissen, dass die Gesellschaft manchmal einer Politik unterliegt, wo man sich dann denkt, für diese Politik, die ethisch bedenklich ist, sollte eigentlich die Wissenschaft nicht aktiv werden. Also die Frage ist sozusagen, wo ist die Grenze? Wie weit soll die Wissenschaft tatsächlich von der Gesellschaft gesteuert sein und wie weit muss sie unabhängig davon sein und wie weit kann sie sich auch tatsächlich distanzieren von dem, was in der Gesellschaft passiert? Und das ist eine sehr schwierige Frage, die auch, glaube ich, wirklich nicht trivial zu beantworten ist. Peter Weiß sagt, wenn gesellschaftliche Entwicklungen zukunftsfähige Optionen eröffnen, dann ist das positiv zu bewerten. Wenn es eher einschränkend wirkt, dann ist es negativ zu bewerten. Aber selbst dieses Kriterium ist nicht immer eindeutig anwendbar. Also ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Und ich denke, dass das Sachen sind, die in der Gesellschaft, aber auch in der Wissenschaft diskutiert werden müssen. Und da wird kaum drüber geredet.
Wir sprechen ja hier im Rahmen der Transformation unserer Welt auch über große Begriffe wie Nachhaltigkeit, wie Verantwortung. Sie haben jetzt auch schon Ethik erwähnt. Der Keynote-Redner bei der Kickoff-Veranstaltung des Uninetz-Projekts, Markus Vogt, der Sozialethiker ist, hat hier auch einiges dazu gesagt. Wie würden Sie das befüllen, ums möglichst kommunizierbar zu machen für eine breitere Öffentlichkeit?
Die Frage ist, ob man mit diesen ganz grundlegenden Diskussionen anfangen kann, ob man das nicht an sehr konkreten Beispielen aufhängen muss, weil ganz wenige von uns in der abstrakten Form wirklich zu Ergebnissen kommen können, würde ich einmal annehmen. Und ich glaube, das ist auch die Art, wie man in der Öffentlichkeit drüber reden kann. Es gibt so richtige grenzwertige Sachen, wo es einfach wirklich sehr schwierig ist, jetzt zu ganz klaren Ergebnissen zu kommen. Aber das sind die Sachen, an denen man lernt. Also dort, wo es ohnehin klar ist, das würde ich nicht machen. Also, weiß ich, Waffensysteme weiterentwickeln, glaube ich, ist nicht die Aufgabe von Universitäten. Das sollte meines Erachtens das nicht sein. Jetzt kann man wieder fragen, Verteidigungswaffen. Da würde ich irgendwo einen Strich ziehen, weil ich einfach auch sehr stark friedensorientiert bin und auch pazifistisch orientiert bin. Aber das ist nicht für jeden so, nicht? Also für viele ist das ja einfach eine wissenschaftliche Frage und eben Verteidigung was anderes wie Angriff. Dann gibt es andere Bereiche, ich weiß nicht, die BOKU forscht zum Beispiel auf dem Sektor von effizienteren Schneekanonen. Kanonen sind in dem Fall nicht kriegerisch gedacht, aber im Rahmen der Überlegungen zum Klimawandel kann man sich schon die Frage stellen, geht es darum, etwas, was langfristig nicht aufrechtzuerhalten ist, vorübergehend noch zu ermöglichen und das mit einem Energieverbrauch, der eigentlich kontraproduktiv ist. Also da kann man schon diskutieren, wie weit ist das ethisch oder nicht ethisch. Und Der Großteil der Kollegen würde wahrscheinlich sagen, naja, also eine effizientere Schneekanone ist keine ethische Frage. Aber es ist eben doch eine ethische Frage. Und ich möchte sie jetzt gar nicht beantworten, weil man natürlich auch sagen kann, es brauchen die Tourismusgebiete, brauchen eine Übergangszeit und kann ich die überbrücken mit, ich glaube nicht, dass es so eindeutige Antworten gibt, aber man muss zumindest erkennen, dass es eine ethische Frage ist. Und was ganz deutlich war vor nicht allzu langer Zeit, vor 2 Jahren vielleicht oder 1,5 Jahren, war eine ganz starke Diskussion an verschiedenen Universitäten und der Akademie der Wissenschaften, weil ein nicht unwesentlicher Teil von Forschungsgeldern für viele Institutionen von der amerikanischen Armee kommt. Und ist das etwas, was man will, dass ganze Forschungszweige von einer Militärinstitution finanziert werden? Also da ist es für mich viel klarer, dass das eine ethische Frage ist. Aber selbst da ist das in Frage gestellt worden, dass das einen ethischen Aspekt hat.
Beziehungsweise Ethik kann ja dann auch aus unterschiedlichen Ecken kommen und da auch sehr unterschiedlich verstanden werden, ja, wie Sie selbst jetzt auch schon anhand einiger Beispiele gesagt haben, wobei man darüber diskutieren könnte, ob das dann jetzt tatsächlich wessen Ethik, genau, wessen Wissen, genau, ja, oder Markus Vogt hat auch gesagt, wir wissen, dass der Klimawandel voranschreitet. Wir wissen, wie wir ihn aufhalten können. Und dennoch
tun wir es nicht.
Was braucht es, damit es dann tatsächlich Klick macht, ja, und von diesem Wissen oder das Wissen nutzbar auch gemacht, ja, wird?
Wobei ich es ja faszinierend finde, dass auch Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sozusagen tagtäglich mit diesem Problem, an dem Problem arbeiten, daraus nicht die Konsequenzen für ihr eigenes Leben ziehen. Und es hat einmal jemand gesagt, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen müssten glauben, was sie wissen. Also in dem Sinn von wirklich wahrnehmen, begreifen, was sie wissen. Und wenn es nicht einmal gelingt, dass die Wissenschaftlerinnen das tun, wie soll man erwarten, dass das jemand, der viel weiter ab ist, dem das nicht so bewusst ist, dass der dann wirklich reagiert und handelt? Und da ist, glaube ich, schon noch ein großer Schritt, von dem wir nicht wirklich wissen, wie wir ihn zustande bringen, wie wir diese Brücke schaffen vom Wissen zum Handeln.
Die SDGs, alle Länder sind gleichermaßen zur Verantwortung aufgerufen. Eine Kritik gibt's allerdings auch, dass sie zu nationallastig sind, zu wenig global gedacht und eben hier möglicherweise die Spannung zwischen entwicklungspolitischen und ökologischen Zielen. Sehen Sie das so?
Die SDGs sind ein Spiegel unserer Gesellschaft und unserer politischen Landschaft. Man kann nicht erwarten, dass die Vertreter der Nationen in der UNO plötzlich ganz anders denken, wie sie sonst täglich denken. Das heißt, es sind auch Bereiche nicht explizit angesprochen, die unbedingt angesprochen gehören, wie zum Beispiel das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem. Das ist nicht explizit angesprochen, obwohl ein ganz zentraler Punkt ist, und um alle anderen SDGs zu erreichen. Es ist aber nicht zu erwarten, dass das in der UNO angesprochen wird, weil dann hätte man nie die Zustimmung bekommen. Das heißt, ich glaube, man muss sehen, wie das ja auch beim Pariser Klimaabkommen ist. Man muss sehen, was ist leistbar, was ist erwartbar von einem politischen Gremium, und sich freuen darüber, dass es so weit gegangen ist, weil man kann immerhin die SDGs schon als eine gemeinsame globale Vision einer zukünftigen Welt verstehen. Aber was wir aus der machen, hängt ganz stark davon ab, wie wir sie jetzt tatsächlich umsetzen und verstehen. Und ich glaube, dass das zum Beispiel im Uninetz-Projekt sehr schön läuft, dass man eben nicht nur sagt, wie werden die SDGs in Österreich umgesetzt, sondern welche Auswirkungen hat das österreichische Handeln auf die dritte Welt? Und wo kann Österreich durch Veränderungen im eigenen Land seine negativen Auswirkungen auf andere Länder reduzieren oder positive Auswirkungen fördern, also die sogenannten Spillover-Effekte. Wenn wir die mitdenken, dann bekommt das selbst für ein kleines Land wie Österreich eine globale Komponente. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein Gegensatz ist. Ich glaube, dass die Entwicklung der Welt eben durchaus in eine gute Richtung gehen kann, wenn man die SDGs richtig versteht und ernst nimmt. und zwar auch ernst nimmt, dass sie alle erreicht werden müssen und dass man alle gleichzeitig bedenken muss. Das heißt, wenn ich eine Maßnahme in einem Bereich setze, muss ich anschauen, was hat das für Auswirkungen auf alle anderen. Und dann kommt man meines Erachtens von selber zu dem Ergebnis, dass ich das, was sozusagen wirtschaftlich jetzt das Gegebene wäre, nicht machen kann, weil ich anderes dabei verhindere. Und deswegen glaube ich schon, dass da viel Potenzial drinnen steckt.
Sehr schade nur, dass es keinerlei Sanktionen gibt, wenn die Ziele nicht erreicht werden.
Bei den Sanktionen die Frage, wer kann gegen wen Sanktionen verhängen? Und letzten Endes läuft es dann hinauf, dass die Großen gegenüber kleinen Sanktionen verhängen würden, aber bei sich selbst keine zulassen würden. Und das sind ja die, wo sich viel bewegen muss. Das heißt, ich glaube, dass der politische, der öffentliche Druck, wenn man sieht, dass in diesem Land einfach gewisse SDGs völlig ignoriert werden, dass der Druck viel wirksamer ist, wenn es sich um ein großes Land handelt. Und bei den Kleinen ist es nicht das Entscheidende. Also ob jetzt Sanktionen gegen Österreich verhängt werden, was jetzt im Moment meines Erachtens notwendig wäre, weil wir ganz wenig auf dem Sektor tun, aber das macht keinen Unterschied für die Erreichung der SDGs insgesamt. Aber umgekehrt, wenn Amerika sagt, das ist mir egal, ja, was tut dann der Rest der Welt, nicht? Marschieren dann alle geschlossen ein in Amerika. Also daher glaube ich, die Sanktionen sind immer so eine Wunschvorstellung, aber da bräuchten wir irgendeinen Deus ex machina, der da die Sanktionen verhängt. Also wenn es eine übergeordnete Instanz gäbe, die dann sozusagen, ich weiß nicht, das Schlechtwetter auf das Land loslässt oder sonst irgendwas, vielleicht.
Sie haben mir gesagt, meine Fragen sind schwierig. Stichwort Anthropozän. Ob Sie der Ansicht sind, dass Menschen unfähig sind, die Geologie des eigenen Planeten zu verändern. Das hängt jetzt eben auch viel mit unserer Diskussion in Bezug auf Ethik und Wissen. Und wir wissen, aber wir wissen nicht, wie wir es umsetzen, Verantwortung und so weiter.
Also ich glaube, was der Begriff Anthropozän bedeuten soll und was er für mich bedeutet, ist, dass wir tatsächlich schon in einem Ausmaß eingreifen in unser globales Ökosystem, das Potenzial in sich trägt, die Lebensgrundlagen zu zerstören. Also wir sind extrem gut beim Zerstören. Wir sind aber praktisch unfähig, wiederherzustellen. Und die Zusammenhänge sind so kompliziert, dass wir nicht wirklich wissen, welche Konsequenzen unser Tun hat. Und daher glaube ich, ja, es besteht zu Recht, wir sind eine wirkliche Gestaltungsmacht in diesem globalen Ökosystem, aber eine unidirektionale. Also sozusagen, wir können zerstören, aber wir können ganz wenig wiederherstellen, wenn sich herausstellt, dass das eine nicht erwünschte Wirkung hat. Und daher bedeutet der Begriff Anthropozän für mich eine ungeheure Verantwortung. Der Klimawandel ist ein ganz typisches Beispiel dafür. Wir verändern den gesamten Planeten, wir verändern die Vegetation auf dem Planeten, wir verändern die Luft- und die Wasserströmungen auf dem Planeten. Ja, viel tiefer kann man ja gar nicht mehr eingreifen. Und wir haben das nicht getan, weil wir das wollten, sondern weil wir einfach hineingestolpert sind. Und wir bringen es jetzt nicht zustande, es auch nur zu stoppen, geschweige denn es zurückzunehmen. Und da werden wir unserer Verantwortung nicht gerecht.
Da bin ich bei der letzten Frage. Stichwort Verantwortung ist schon sehr gut. Und wie dieser Verantwortung gerecht werden, welche Möglichkeiten gibt es möglicherweise doch, den Planeten, unseren Planeten positiv zu steuern, um vielleicht auch dieses Interview mit Ihnen positiv abzuschließen. Markus Vogt hat in seinem Vortrag noch gesprochen über Demut und Bescheidenheit, die hier nötig ist. Sie haben ja vorher schon bei den Sanktionen gesprochen. Das ist schwierig möglich, also es gibt eine Übermacht und die gibt es eben nicht. Wie würden Sie denn Demut und Bescheidenheit für ein Umdenken befühlen?
Also Demut und Bescheidenheit ist auf jeden Fall gegenüber der Natur notwendig. Also die Vorstellung, dass der Mensch die Natur sich untertan gemacht hat, das halte ich, es wird ja auch von der christlichen Lehre nicht mehr so gesehen, aber das halte ich also für eine völlige Illusion. Also Demut und Bescheidenheit gegenüber der Natur. Wir sind Nutznießer dessen, was dieses Ökosystem uns bietet, und wir müssen schauen, dass wir im Rahmen dessen bleiben, was das System leisten kann. Das ist die eine Seite. Wenn wir jetzt auf der wissenschaftlichen Seite sind, dann glaube ich schon, dass auch Demut und Bescheidenheit notwendig ist bezüglich dessen, was wir überhaupt verstehen und was wir daher auch erklären oder umgekehrt auch, wo wir Maßnahmen setzen können. Das heißt, auch da müssen wir sozusagen immer wieder es als etwas verstehen, was unserem derzeitigen Stand des Wissens entspricht. Es kann sein, dass nächstes Jahr oder in 10 Jahren wir feststellen, dass etwas ganz anders ist, als wir eigentlich dachten. Was im Klimabereich jetzt ganz offenkundig ist, wir verstehen nicht wirklich, wie Eis verschwindet und wie schnell es verschwindet und sozusagen wann da so Kipppunkte sind. Ist aber ganz entscheidend für den Meeresspiegelanstieg. Und diese Demut, dass man nicht sagt, ja, mein Modell sagt, das steigt bis zum Ende des Jahrhunderts nur um 80 Zentimeter und dann völlig überrascht ist, dass es in Wirklichkeit schon 1,50 Meter sind. Das sind Sachen, wo die Demut angebracht ist vom Wissenschaftler und wo er auch bescheiden genug sein muss, um zuzuhören, was andere Wissenschaftler sagen und was Nichtwissenschaftler sagen. Weil in vielen Fällen sind ja Menschen, die einfach sehr viel in der Natur sind und die noch viel verbundener sind mit der Natur als der Wissenschaftler, der hauptsächlich vor seinem Computer sitzt in vielen Fällen, die beobachten Sachen viel früher. Die merken Sachen auf eine ganz andere Weise, als das Wissenschaftler es tut. Das ist ein ganz kleines, irrelevantes Beispiel im Grunde genommen. Aber mir hat einmal eine Dame gesagt, sie merkt den Klimawandel daran und ob das stimmt, sie geht vom Wintermantel oder Winterkleidung gleich in die Sommerkleidung. Und ich habe mir dann gedacht, das werden wir jetzt einmal überprüfen. Ja, das ist gar nicht so leicht. Also die Wissenschaft kann das ganz schwer überprüfen. Was entscheidet, was man jetzt anzieht? Ist es die Frage, wie schnell sich das von einem Tag auf den anderen ändert? Geht es darum, wie viele Tage hintereinander warm sind? Aber ich bin sicher, sie hat ein richtiges Gespür. Der Frühling ist nicht mehr in der Form da, wie er war. Aber die Wissenschaft wird wahrscheinlich noch lange brauchen, bis sie das, was da gespürt wird, wirklich aus Zahlen herauslesen kann. Und deswegen glaube ich, Bescheidenheit ist hier durchaus angebracht und auch ernst nehmen, was Menschen, die nicht aus der wissenschaftlichen Ecke kommen, zu sagen haben. Weil da ist sehr viel Weisheit drinnen und sehr viel Verständnis, das intuitiv da ist drinnen, von dem die Wissenschaft nur profitieren kann.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich an dieser Stelle auch für diesen schönen Schlusssatz für die Geschichte und wünsche Ihnen viel Kraft und eine gute Arbeit mit dem Uninetz-Projekt und mit dem Allianz Nachhaltige Universitäten.
Herzlichen Dank und danke für Ihr Interesse.
Dankeschön. Gesellschaftliche Verantwortung und zukunftsorientiertes Handeln, Universitäten und nachhaltige Entwicklung. Uns bleiben noch wenige Minuten Zeit. Daher möchte ich noch David die Gelegenheit geben, einige Worte. Verabschiede mich ganz herzlich an dieser Stelle bei unseren Hörerinnen und Hörern. Alle Welt im Ohr Sendungen sind unter ÖAD.at/Welt im Ohr nachzuhören, sowie auch diese.
Ich kann nur sagen, hey, werden wir aktiv? Sind wir nicht nur am Campus, gehen wir raus aus der akademischen Blase? Wirken wir in Schulen, wirken wir in sozialen Brennpunkten, schaffen wir uns neue Räume, nutzen wir Digitalisierung, verknüpfen wir Theorie und Praxis, akademisches Wissen und Alltagserfahrung, machen wir Dorfuni, verändern wir die Hochschulen, dass sie 2030 nicht mehr wiederzuerkennen sind. Und 3 Dinge, die auf diesem Weg dahin erste Anknüpfungspunkte sind: 26.02. Netzwerke der Nachhaltigkeit am Postgraduate Center der Uni Wien. Es geht um Kooperation zwischen Forschung und NGOs und Studierende sind auch herzlich willkommen. Zweitens, 15.03. Fridays for Future, machen wir Freitage zum Tag unserer Zukunft. Ich glaube, das ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt, um zu zeigen, dass wir was tun müssen. Und kommt ins Handeln, vernetzt euch, kommt zur Öko-Projektwerkstatt am 12. bis 15.04. Weitere Infos auf www.ökovernetzung.at.
Vielen herzlichen Dank nochmal, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Danke an unsere Hörerinnen und Hörer. Mejada Hadaya verabschiedet sich. Welt im Ohr ist wieder am 1. März zu hören.